Oster Oktav, es geht ja noch weiter, noch gesegnete und frohe Ostertage.
Als Christen feiern wir ja doch Ostern einmal 8 Tage richtig und dann noch bis Pfingsten. Bevor ich anfange, eine kleine Ansage in eigener Sache. Ich bin nämlich jetzt schon mehrmals angesprochen worden, ob ich wieder in das Kriegsgebiet fahre. Also bitte glauben Sie nicht alles, was in den Nachrichten über Israel berichtet wird. Ich war, wie gesagt, bis vor 14 Tagen dort. Da heißt es, man soll nicht fahren, weil in Tel Aviv Demonstrationen gegen die Regierung sind. In Frankreich sind wildeste Demonstrationen gegen die Pensionsreformen von Macron und keiner sagt, man soll nicht nach Frankreich fahren. Letzte Woche war wegen der Gaskonferenz direkt hinterm Kloster bei uns, beim Hotel Marriott und Coburg, alles gesperrt, weil sie sich festgepickt haben auf der Straße und keiner sagt, man soll nicht nach Wien fahren. In Amerika läuft jede Woche jemand amok und keiner sagt, man soll nicht in die Vereinigten Staaten fahren. Überall auf der Welt passiert etwas. In Tel Aviv wird tragischerweise ein italienischer Tourist von einem Verrückten mit dem Auto überfahren und alle schreien, man soll nicht mehr nach Israel fahren. Die Reisewarnung für Israel ist Stufe 2. Also Schweiz hat 1, das ist das Sicherste. Aber in der Schweiz, da passiert auch nur wirklich nichts, außer dass da mal der Spatz vom Himmel fällt. Also Israel hat keine erhöhte Warnstufe und Sie können mir glauben, ich habe es auch schon Pilgern am Telefon gesagt, ich nehme jetzt wieder meine Mutter mit und meine 16-jährige Nichte. Also wenn ich alleine so lebensmüde werde und würde fahren, das wäre meine Sache. Aber ich würde sicherlich nicht meine Mutter und meine kleine Nichte mitnehmen, wenn ich eine Gefahr sehen würde. Also wer vorhat, nach Israel zu fahren, machen Sie sich keine Sorgen, das Land ist so voll mit Pilgern mehr als vor Corona. Wenn Sie mit mir fahren wollen, ist das schön, aber leider erst nächstes Jahr, weil dieses Jahr bin ich ausgebucht, schon bis Oktober. Es gibt keine Plätze mehr, nur noch im Juli, wenn Ihnen die Hitze nichts ausmacht, herzlich willkommen. Ansonsten gibt es keine freien Plätze mehr. Sie sehen also, es ist wirklich kein Problem. Zur Freiheit seid ihr berufen, ein Zitat aus dem Galaterbrief. Und ich habe dieses Zitat gewählt zum Thema Freiheit. Man kann ja viel über das Thema Freiheit reden, aber hier wird Freiheit als Berufung bezeichnet. Normalerweise, wenn wir in der Kirche oder in kirchlichen Kreisen vom Thema Berufung oder Berufungen reden, denkt man gewöhnlich zuerst an geistliche Berufungen. Berufungen zum Priester- und Ordensleben und so weiter, die ja leider in unseren Breiten zumindest weniger werden. Im Ferneren denkt man vielleicht dann noch an die Berufung zur Ehe, zum Familienleben. Aber hier geht es nicht um eine bestimmte Berufung zu einem bestimmten Stand, weil Ehe, Familie, auch wenn das Wort heute überholt ist, Ordensleben, Priestertum, das ist ja doch einer der Stände. Ich weiß, das Wort Stände ist ein bisschen belastet in unserem Sprachgebrauch, aber es ist nun mal ein sogenannter Stand. Nein, hier geht es um eine Grundberufung für alle Christen. Und darum ist es wichtig, darüber nachzudenken, was das überhaupt für uns als Christen bedeutet. Das muss ein Thema gewesen sein, was immer schon aktuell war, weil sonst hätte Paulus das nicht vor 2000 Jahren so betont, zur Freiheit seid ihr berufen. Er hätte ja auch sagen können, zum Glauben an Jesus Christus seid ihr berufen oder zur Liebe seid ihr berufen oder zur Hoffnung seid ihr berufen, weil er sonst ja betont, Glaube, Hoffnung und Liebe, das sind die größten Tugenden. Da möchte man ja davon ausgehen, dass man in erster Linie einmal dazu berufen ist. aber er sagt, zur Freiheit seid ihr berufen. Denn die Freiheit ist das Grundfundament, auf dem letztlich alles andere in unserer christlichen Berufung aufbaut. Und diese Freiheit wird gerade im Neuen Testament in besonderer Weise betont. Es wird zwar immer so dargestellt, als ob wir Christen überhaupt keine Freiheiten hätten, weil wir ja nur gegängelt sind und eigentlich gar nichts dürfen, außer den ganzen Tag unser Kreuz und unser Leid wehklagen. Aber es ist genau das Gegenteil. Es gibt wohl selten eine Religion, die so sehr die Freiheit mit allen Konsequenzen natürlich, aber die Freiheit in den Mittelpunkt stellt. Ich will die anderen Religionen nicht kritisieren oder schlecht machen, aber Islam bedeutet einfach einmal Unterwerfung. Unterwerfung jetzt nicht unter Menschen, so wie es heute manche fundamentalistische Kreise verstehen, aber Unterwerfung unter Gott. Wir sprechen von der Freiheit der Kinder Gottes. Da ist einmal nicht von Unterwerfung die Rede. In den Religionen, die an die Wiedergeburt glauben, zum Beispiel Hinduismus, Buddhismus und so weiter, da habe ich letztlich auch nicht die große Freiheit, weil da kommt es dann eben drauf an, wie ich lebe, aber dann komme ich als irgendetwas oder irgendjemand zurück in diese Welt und muss mit dem gleichen Kreislauf wieder anfangen. In den ganzen Richtungen, Esoterik und so weiter, geht es darum, dass ich etwas richtig mache und dann habe ich Erfolg. Mache ich das nicht so, habe ich keinen Erfolg, ist auch wieder vorbei. Und in vielen Religionen heißt es einfach Kismet, Schicksal, so ist es. Aber von Freiheit ist da nicht die Rede. Bei uns wird die Freiheit eben betont. Einerseits leben wir ja in einer Gesellschaft, wo auf Freiheit unheimlich viel Wert gelegt wird. Also wir wollen uns ja von allem befreien, von allem emanzipieren, von allem lossagen. Freiheit ist das Allerhöchste. Und dann hat man genau oft mit der Freiheit ein ganz großes Problem. Denn die Freiheit fordert einen natürlich heraus. In meiner Freiheit habe ich die Möglichkeit und die, auch wenn sie im Christentum ganz besonders betont wird, schon im Judentum ist es so, denn Moses sagt ganz klar zum Volk, ich lege euch vor, Fluch und Segen, wählt, was ihr wollt. Nicht ihr müsst diesen Weg gehen. Natürlich, wenn ihr den Weg nicht geht, muss man gewisse Konsequenzen tragen, aber das ist nun mal so, das hat mit der Religion an sich nichts zu tun. Wenn ich mich in meiner Freiheit entscheide, was ich nicht kann, weil ich keinen Führerschein habe, betrunken Auto zu fahren, muss ich mit der Konsequenz rechnen, dass man mir den Führerschein wegnimmt oder dass ich womöglich einen Unfall verursache und jemand großen Schaden zufüge. Kann ich in meiner Freiheit machen, muss ich dann aber auch die Konsequenzen tragen. Also da muss ich jetzt nicht den lieben Gott als den schlimmen Richter darstellen, der mich in meiner Freiheit bestraft. Das tut auch er nicht, das tue ich dann höchstens selber, weil normalerweise haben alle unsere Handlungen Folgen. Aber zur Freiheit seid ihr berufen. Was bedeutet jetzt überhaupt diese Freiheit? Ich möchte ein wenig davon ausgehen, eben von diesen drei Grundtugenden, die Paulus erwähnt, Glaube, Hoffnung und Liebe. Größte von ihnen ist die Liebe, sagt er, weil ja Jesus gesagt hat, wer den Nächsten und Gott liebt und sich selbst, der hat das Gesetz erfüllt. Also da ist sowieso alles drin eingeschlossen. Aber ich möchte von diesen drei Tugenden ausgehen. Die Freiheit zum Glauben. muss ich glauben? Nein, ich muss natürlich nicht glauben. Aber wenn ich glaube, dann tun sich für mich Türen auf, die anderen verschlossen bleiben. Darum sagt Jesus auch ganz klar, wer nicht glaubt, der wird nicht von Gott gerichtet. Der hat sich schon selbst gerichtet, weil wenn ich eine gewisse Tür nicht auftue, die ich in aller Freiheit auftun könnte, oder wenn ich ein gewisses Geschenk ablehne, was ich in aller Freiheit annehmen könnte, dann bin ich eben selber schuld. Wenn jemand zu mir sagt, hör mal, ich möchte dich gern zum Essen einladen, und ich sage, nee, ich komme nicht mit, ja, dann habe ich Pech gehabt. Dann ist der andere vielleicht traurig, weil er mir eine Freude machen wollte, aber leer ausgehen tue ich dann am Ende. Und so ist es letztlich auch mit dem Glauben. Der Glaube, auch wenn im Glauben kein Automatismus liegt, und auch, und das möchte ich ganz klar betonen, auch wenn der Glaube natürlich eine Gnade ist, ist der Glaube auch letztlich an unsere freie Entscheidung gebunden. Es gibt nämlich Menschen, die aus welchen Gründen auch immer, obwohl sie in einem religiösen Umfeld aufgewachsen sind und vielleicht auch gar keine negativen Erfahrungen mit dem Glauben gemacht haben, sich trotzdem dagegen entscheiden, aus welchen Gründen auch immer. Es gibt Menschen, die in einer religiösen Umgebung aufgewachsen sind und negative Erfahrungen gemacht haben, durch Priester und Ordensleute oder durch die eigene Familie, durch Lehrer, auch wen auch immer, und die sich trotzdem für den Glauben entscheiden, weil sie ganz klar sagen, das, was Menschen da falsch gemacht haben, dafür kann Gott ja nichts, und das ist ja kein Hinderungsgrund, dass die Botschaft des Evangeliums eine wunderbare bleibt. Und es gibt Menschen, die erfüllt sind von Durst nach Wissen und auch von Sehnsucht nach mehr, die in einer glaubenslosen Umgebung aufgewachsen sind oder vielleicht sogar in einer kirchen- und glaubensfeindlichen Umgebung und sich trotzdem dafür entschieden haben, einen Weg des Glaubens zu gehen. Es liegt also schon an meiner Entscheidung, was ich daraus mache. Denn letztlich ist Glaube Beziehung und eine Beziehung muss gepflegt werden. Auch wenn ich in eine Familie hineingeboren werde, die noch so ideal ist, mich aber dann irgendwann von dieser Familie entferne, wird die Beziehung zerbrechen. Ich muss auch in jeder Beziehung, egal ob Freundschaft oder Ehe, ich muss immer in meiner Freiheit Schritte tun, auf das Gegenüber hinzu, damit eine Beziehung bestehen bleibt. Glaube ist kein Zwang, Glaube ist immer Einladung und Angebot, bei dem ich letztlich bereichert werde und das ich aber auch nur in Freiheit annehmen kann. Ich werde oft gefragt, warum hat Gott es nicht gemacht, und dieses Thema wiederholt sich, dass alle Menschen an Jesus Christus glauben, weil es da nichts Besonderes wäre. Wenn ich programmiert wäre zum Glauben, dann wäre der Glaube nichts Besonderes mehr. Es braucht die Freiheit dazu. Und man sieht das, und darum mache ich mir auch gar nicht so viel Sorgen. Ich weiß, viele Menschen machen sich Sorgen. Wie wird es in der Kirche in 10 Jahren in Österreich aussehen oder in 20 Jahren? Wird dann überhaupt noch jemand kommen? Und früher waren die Kirchen ja viel, viel voller. Ja, aber warum waren die Kirchen früher viel, viel frommer? Waren wirklich alle Menschen so tief religiös? oder war nicht viel sozialer Druck da? Wenn ich zum Beispiel höre, meine Großeltern leben jetzt nicht mehr, ich hatte sie sehr lange, bis vor einem Jahr noch, da war es ganz klar, wer bei uns auf dem Dorf nicht in die Kirche gegangen ist, der war sozial ausgeschlossen. Da war ganz klar, die sind entweder Nazis, Lutherische oder Kommunisten. Was anderes blieb nicht übrig. Also, ich musste zur Kirche gehen und da hat schon der Lehrer geschaut, wer am Sonntag in der Kirche war und wer nicht da war, hat am Montag Probleme bekommen. Und zwar nicht nur im Religionsunterricht. Also braucht man mir nicht erzählen, dass man aus purer Frömmigkeit früher mehr zur Kirche gegangen ist. Der Glaube war bestimmt verbreiteter, weil die Gesellschaft noch eine andere war, weniger materialistisch orientiert, mehr spirituell auch ausgerichtet, wie wir es in anderen Völkern und Nationen auf der Welt noch haben, aber viel war auch sozialer Druck. Früher waren die kirchlichen Vereine voll. Ja, es hat ja auch nichts anderes gegeben. Noch zu meiner Zeit hat es bei uns einen Fußballverein gegeben. Ich mit meinen krummen Beinen und krummen Augen kann kein Fußball spielen. Die Freiwillige Feuerwehr hat es gegeben, den Schützenverein und die katholische Landjugend. Ja, wo ist man denn hingegangen? Es gab ja nichts anderes. Das war auch nichts Schlechtes. Ich war gut dort aufgehoben. Und ich hatte eine wunderbare Jugend dort mit Jungscherlagern und alles. Aber wir hatten ja auch keine andere Möglichkeit. Heute haben die Leute 1000 andere Angebote und ich muss nicht mehr ins katholische Ferienlager fahren und in die katholische Jungscha gehen, damit ich Freizeitbeschäftigung habe. Es gibt heute genug andere Sachen. Und diejenigen, die vielleicht dann so nicht interessiert sind oder die keine Lust haben oder keinen Bock haben, wie es heute oft heißt, die gehen halt dann woanders hin. Aber damals hatte man eben nicht die Freiheit der Wahl, so wie heute. Außer vielleicht in einer großen Stadt wie Wien, da war es immer ein bisschen anders. Aber die Mehrheit hatte es nicht so. Darum ist im Glauben einmal die Freiheit ganz entscheidend, denn alles, was durch Zwang geschieht, bringt keine Frucht. Ich bin Gott sei Dank nie gezwungen worden, in die Kirche zu gehen. Ich hatte auch so meine Phasen, wo ich keine Lust hatte. Das Einzige, wo meine Eltern darauf bestanden haben, ich war Ministrant, wenn ich eingeteilt war, dann gehst du. Sonst meldest du dich ab und sagst dem Herrn Pfarrer, dass du nicht mehr ministrieren magst, weil wenn man sich für etwas verpflichtet, dann muss man das auch machen, die Aufgabe auch erfüllen. Man kann nicht die anderen einfach stehen lassen. Aber ich musste nie in die Kirche gehen, wenn ich nicht wollte. Meine Mitschüler, die noch mit 15, 16 von ihren Eltern gezwungen worden sind, die sind es, die bis heute nicht in die Kirche gehen. Und das sieht man einfach, mit Zwang geht überhaupt nichts. Freiheit ist wichtig, aber... Und das ist auch ganz wichtig. Ich kann mich nur für etwas in Freiheit entscheiden, was ich auch kenne. Und das wird leider heute vergessen. Freiheit ist heute ein Freibrief zu nichts. Wenn ich höre, dass Eltern sagen, mein Kind soll sich einmal selber entscheiden, was es glaubt. Wenn die Eltern das ernst meinen, dann müssen die Eltern höchst gefordert sein. Dann müssen sie sich nämlich in allen Religionen und Kulturen auskennen, damit sie ihren Kindern einmal eine richtige Palette liefern können, damit sie sich zumindest zwischen 2 oder 3 Dingen entscheiden können. Ich kann mich nämlich nicht für eine Sache entscheiden, wenn ich etwas anderes überhaupt nicht weiß und die andere Sache auch nicht kenne. Also dieses, ich muss mich selber entscheiden, aber habe überhaupt nichts als Fundament, das funktioniert nicht. Darum ist diese Freiheit eben die große Spannung in der christlichen Berufung. Wo lebe ich meinen Glauben aus Überzeugung, auch vorbildhaft, mit allem, auch was dazugehört, weil wenn ich mich in Freiheit für etwas entscheide, verpflichte ich mich ja auch zu etwas. Ich kann ja nicht sagen, ich habe mich in Freiheit entschieden, als Christ zu leben, und da mache ich genau das Gegenteil von dem, was im Evangelium steht. Das passt ja auch nicht zusammen. Also diese freie Entscheidung bringt ja auch Konsequenzen mit sich, aber trotzdem keinen Zwang auf andere ausüben. Freiheit zum Glauben. Wer nicht glaubt, der muss nicht gerichtet werden. Der hat sich selbst gerichtet. Der hat sich selbst eine Tür zugeschlagen, und zwar eine Tür zu dem, was heute ganz vielen Menschen in unserer Gesellschaft fehlt, nämlich Halt, gewisse Normen, so komisch wie sich das jetzt anhört, und vor allem Hoffnung. Wie gesagt, einerseits reden wir ständig von Freiheit. Wir wollen frei sein von allem, aber trotzdem muss alles reglementiert werden, weil die Leute wollen sich eins abnehmen lassen, die Verantwortung. Die Verantwortung, selber eine Entscheidung zu treffen. Wenn man mir sagt, das und das darfst du nicht, dann brauche ich mich selber ja nicht mehr entscheiden. Und dann kann ich immer sagen, das haben ja die anderen gesagt. Und wir reden oft, dass wir heute so eine freie Gesellschaft sind. Und früher war ja alles so schlimm. Ja, früher war vieles schlimm. Aber wir sehen bei gewissen Entwicklungen in unserer Gesellschaft, wie schnell sich Sachen wiederholen können. Ich weiß, ich begib mich jetzt hier ein bisschen auf dünnes Eis. Ich kann ganz offen sagen, ich bin geimpft gegen Corona. Ich habe mich auch an alles brav gehalten. Aber da hat man gesehen in den 2,5 Jahren, wie zum Beispiel das Denunziantentum wieder frische Blüten getrieben hat. Da haben plötzlich die Leute sich bespitzelt und beobachtet, wer kriegt vielleicht doch Besuch in der Nachbarschaft und so weiter. Weil man konnte sich ja auf andere berufen. Frei, selbst einmal nachzudenken, haben sich viele Menschen abgewöhnt. Leider. Es braucht immer eine Entscheidung, es braucht immer ein Gesetz. Aber wehe, es gibt ein Gebot im Glauben. Dann regen sich alle auf. Aber wegen jedem kleinen Mist, Entschuldigung, braucht es sonst ein Gesetz. Wir haben in der Kirche relativ wenig Gebote an sich im Vergleich zu den ganzen Gesetzen, an die wir uns sonst halten müssen. Und diese Gebote, natürlich, die geben uns auch gewisse Richtlinien und Halt in unserem Leben, wie ein Leben auch gelingen kann, und sie dienen normalerweise, bis auf einige kirchenrechtliche Sachen, die jetzt auf Finanzebene sind oder sonst etwas, juristikativer Ebene, die betreffen die normalen Gläubigen aber sonst überhaupt nicht, weil was interessiert uns hier ein Kirchenbau oder sonst irgend Sachen, die meisten Sachen, die uns betreffen, das ist ganz, ganz wenig, die dienen vor allem dem Leben und der Entwicklung. Und das ist das, was uns das Evangelium vermitteln will. Ich will, dass ihr das Leben habt und es in Fülle habt. Und dazu muss ich mich aber entscheiden. Ich brauche die Fülle nicht. Gott zwingt mich nicht, die Fülle zu nehmen. Ist nicht nötig. Aber ich kann nach dieser Fülle greifen, vor allem in dieser Freiheit der Kinder Gottes. Und ich habe das schon einmal gesagt, allen gab er die Macht, Kinder Gottes zu werden. Ich muss davon aber Anspruch nehmen. Wenn ich es nicht will und es nicht in Anspruch nehme, dann kann ich auch jeden Sonntag brav in die Kirche gehen, aber ich werde diese Freiheit nicht finden. Weil eben diese Gotteskindschaft ist das Größte der christlichen Berufung zur Freiheit. Weil Kinder sind normalerweise, außer wir nehmen ihnen diese Freiheit, wirklich frei, im Gegensatz zu uns Erwachsenen oft, diese Freiheit. Aber eben diese Freiheit bringt die große Verantwortung mit. Jetzt auch bei den Osterbeichten haben wieder viele die großen Probleme der Welt angesprochen. Und da sind wir jetzt beim nächsten Punkt, die Freiheit zu lieben. Eben Liebe ist kein Gefühl, das ist eine Entscheidung. Ich kann mich dafür entscheiden, ich kann mich dagegen entscheiden. Und diese Entscheidung ist eine ganz schwere und folgenträchtige Entscheidung, weil es sich eben nicht um ein Gefühl handelt. Die bringt natürlich ganz schwere Konsequenzen mit. Im Kleinen können Familien zerbrechen, Beziehungen, Freundschaften. Oder ich kann mein eigenes Leben zerstören, wenn ich nicht lerne, mich selber zu lieben und mich auch entscheide dazu, mich selber zu lieben in aller Freiheit. Im Großen sehen wir, was das für Konsequenzen hat. Die Ukraine haben wir vor der Haustür und alle anderen Konflikte, die seitdem der in der Ukraine ausgebrochen ist, vergessen werden, die es aber weiterhin gibt auf der Welt. Gestern sind wieder Hunderte in Myanmar zu Tode gebombt worden, aber darüber redet man nicht, weil Rangoon ist halt doch etwas weiter weg als Lemberg. Das ist so, es ist kein Vorwurf, das was näher ist, ist einfach näher, es ist normal. Aber da sehen wir, welche Konsequenzen es hat, wenn ich mich in voller Freiheit, weil diese Freiheit hat jeder, gegen die Liebe entscheide. Und Liebe ist hier eben kein Gefühl. Es geht nicht um Verliebtsein. Es geht um eine Grundentscheidung. Und diese Grundentscheidung zur Liebe, weil es eben kein Gefühl ist, ist so schwer. Ich muss mich nämlich dazu entscheiden, meinen Nächsten zu lieben, nicht in dem Sinn, dass ich ihm um den Arm falle und alle herze und Bussi hin und Bussi her und ich bin mit allen gut Freund. Nein, aber ich muss alle achten und ehren als das, was sie sind, als Geschöpfe Gottes und sie so behandeln, dass eben und darum, dazu dienen ja die Gebote, dass ihnen ein Leben ermöglicht wird. Auch ein Leben in Freiheit, so wie ich es führen möchte. Zu dieser Freiheit sind wir berufen, zur Freiheit zu lieben. Und wir haben jetzt ja gerade die österlichen Tage gefeiert. Und für mich ist der größte Augenblick eigentlich, und das wird mir immer wieder so in Jerusalem bewusst, der Freiheit, den Jesus Christus uns vorlebt. Da, als ihm alle Freiheit genommen ist, als sogar seine Füße und seine Hände festgenagelt sind, da lässt er sich die letzte Freiheit nicht rauben, zu sagen, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er behält sich die Freiheit zu lieben, sogar seine Feinde. Ich erwarte von keinem von Ihnen und ich werde das wahrscheinlich auch selber nicht schaffen in dieser höchsten Form und in dieser Vollkommenheit, aber zum Trost der armen Christenheit in Anführungsstrichen, die wir nun mal oft sind, wir sind auch nicht Jesus Christus. Aber wir sollten uns diesem Ideal nähern. Und dieses Ideal nicht aus den Augen verlieren. Ich kann mich für den Hass entscheiden. Und das fängt ganz, ganz früh an. Das fängt nicht bei einem Panzer an einer Grenze an. Das fängt da an, wo sich Leute in den Familien sagen, mit dir rede ich kein Wort mehr. Du bist für mich gestorben. Da hört das Christentum auf. Und wie viele Christen gibt es, die sich als Christen bezeichnen, sogar als gute Katholiken, die sogar jeden Sonntag in die Kirche gehen, aber trotzdem so handeln? Ich muss mich da manchmal zurücknehmen. Ich war auch jetzt bei manchen wieder versucht zu sagen, Entschuldigung, Sie kommen zur Osterbeichte, um Ihre Sünden zu beichten und nicht die den Rest der Familie. Die müssten selber kommen. Ich rede jetzt nicht davon, wenn ich alle Versuche gestartet habe und das Gegenüber reagiert nicht darauf. Ich habe leider in der eigenen Familie, mich betrifft es nicht, aber einen Fall, da ist das so, da hat auch meine Mutter alles versucht, es kommt von der Gegenseite keine Reaktion. Dann kann ich nur sagen, Mama, du in deiner Freiheit hast dich entschieden, du willst vergessen und vergeben und lieben, wenn der andere es nicht annehmen will, kannst nichts machen. Ist traurig, aber ist so. Das ist aber auch das Befreiende an dieser Botschaft. Weil wir können auch niemanden zwingen und uns kann natürlich auch niemanden zwingen. Aber wichtig ist, dass es immer von uns auskommt, dieser Schritt. Und je mehr sich dafür entscheiden, desto mehr wird es natürlich möglich, dass die Liebe gelebt wird. Je mehr aber dem Egoismus folgen und zu sagen, wieso? Wenn der andere nicht, bin ich doch nicht so blöd, dass ich immer. Nein, das ist genau die falsche Entscheidung. Wir in unserer Freiheit als Christen sollten uns eben bedingungslos für die Liebe entscheiden. Jesus hat nicht berechnet, ob es sich lohnt, ob es sich auszahlt, ob es etwas bringt. Auf die ganze Geschichte gesehen, bei all dem, was verbrochen worden ist, hätte es sich aus rein werbetechnischen Gründen, würde man heute sagen, nicht gelohnt, die Bergpredigt zu halten. Aber wegen den wenigen Menschen im Vergleich zu den ganzen anderen vielleicht, die es nicht interessiert oder die genau das Gegenteil tun, die aber daraus Hoffnung und Zuversicht schöpfen, und einen roten Faden für ihr Leben entdecken, hat es sich gelohnt. Aber ich muss mich eben für die Liebe in Freiheit entscheiden. Und darum sage ich auch den Menschen immer, wenn jemand kommt und sagt, ich kann das nicht von Herzen, ich kann das noch nicht vergessen, dann sage ich immer, das ist nicht so schlimm. Es gibt immer zwei Stufen. Egal, ob bei der Reue, bei der Liebe, bei der Vergebung, es gibt immer zwei Stufen. Die eine Stufe ist die menschliche. Das ist das, was wir tun können. Ich kann mich entscheiden, auch wenn mich mein Nachbar nervt und reizt, ich reagiere nicht darauf. Dass ich irgendwann mal aus ganzem Herzen zu dem sagen kann, mein Gott, was waren wir doch blöd die ganzen Jahre. Komm, lass uns heute Abend gemeinsam zum Heurigen gehen. Das ist dann Gnade. Aber ich kann mich entscheiden, dass ich trotzdem Grüß Gott sage, wenn ich ihn im Stiegenhaus treffe. Das ist die Entscheidung. Ich kann mich entscheiden, ich vergebe dem Menschen. Ich sage, okay, reden wir nicht mehr darüber. Dass ein bitterer Nachgeschmack hochkommt, wenn ich daran denke, dann muss ich mir immer wieder sagen, nein, ich habe vergeben. Dass das einmal weggeht, das ist Gnade. Das wird auch vielleicht ein Leben lang bleiben. Wie die Narbe von einer Wunde, die mich immer daran erinnert, dass ich mich da einmal geschnitten habe oder dass ich da einmal verletzt wurde. Aber ich kann mich trotzdem entscheiden, ich will nicht mehr ständig auf diese Narbe schauen und ich brauche diese Narbe auch nicht mehr ständig verbinden, weil die blutet nicht mehr. Ich will das Thema beenden. Aber dass die Narbe bleibt, das kann ich nicht ändern. Irgendwann werde ich die vielleicht auch nicht mehr wahrnehmen. Und irgendwann kommt vielleicht sogar der Punkt, wo die ein Teil meines Lebens ist. Die gehört einfach dazu. Das ist dann Gnade. Aber ich muss mich vorentscheiden. Und es ist nicht umsonst der Grundsatz der Theologie, Thomas von Aquin hat da sehr drauf beharrt, die Gnade baut auf der Natur auf. Es muss zuerst der Schritt von mir kommen. Wenn ich nicht sage, okay, ich bin jetzt bereit zu sagen, Schluss mit dem Thema, ich fange nicht mehr davon an, ich will nicht mehr über diesen Streit reden, dann kann langsam Frieden wachsen und dann kann aus dieser Ruhe ein wirklicher Friede werden und vielleicht kann dann aus dem Frieden sogar irgendwann wieder Liebe werden. Ich mache diese Erfahrung oft ganz konkret. Bei der letzten Reise, erster Tag, wir landen in Amman, okay, es war spät, Stunden Verspätung, alle gereizt, alle müde und einer dreht am Flughafen völlig durch. Ich habe auch schon gedacht, na das fängt ja gut an. Und die Leute schon im Bus, alle Murmurare hin, na so einer, na, was werden wir mit dem noch mitmachen? Ich habe dann wirklich mit ihm noch geredet an dem Abend und ich habe gesagt, so, und morgen ist das kein Thema mehr. Sie brauchen keine Sorge haben, er hat sich entschuldigt, kein Thema mehr. Ich war auch noch ein bisschen vorsichtig die nächsten Tage, muss ich schon sagen. Ganz vergessen konnte ich das auch nicht. Aber jeder, der mich angesprochen hat, habe ich gesagt, ich möchte darüber nicht mehr reden, das Thema ist beendet. Sonst, wenn man das immer wieder aufkocht, dann kann keine Ruhe und somit auch kein Frieden entstehen. Darum muss man irgendwann eine Entscheidung treffen. Und das ist auch, ich gehe jetzt gar nicht auf die Ukraine ein, weil das ist nicht mein Thema und das ist noch heißer als Israel. Aber wenn mich die Leute in Israel fragen, wie kann denn hier Friede sein in diesem Land? Dann sage ich, der kann nur sein, wenn beide Seiten bereit sind zu sagen, so, was bis jetzt war, Schluss und wir fangen wirklich neu an. Aber nicht bei der zweiten Kabinettssitzung schon wieder sagen, aber letzte Woche. Nein, das geht nicht. Da muss ich mich in Freiheit entscheiden. Fängt in der Familie an und geht bis in die Weltpolitik. Sonst wird nie ein Friede möglich sein. Und das sehen wir bei manchen Menschen, die auch nach Jahrzehnten noch Verwundungen mit sich tragen und nicht zur Ruhe finden. Ich muss manchmal einfach sagen, es ist Schluss. Und das ist diese Entscheidung zur Liebe, die aber noch kein Gefühl ist, die aber dann zu einem tiefen Gefühl und zu etwas Inneren werden kann. Zuerst muss das Äußere kommen. Und das hat uns Jesus vorgelebt und Jesus hat nie etwas anderes von uns verlangt. Wir haben immer diese romantischen Gefühle, auch im Glauben, ich weiß nicht warum, die Kirche so vermittelt hat. Das Evangelium berichtet nichts darüber. Das Evangelium ist eigentlich sehr hart in Anführungsstrichen, weil es sehr realistisch ist. Und es geht immer um die Freiheit. Zur Freiheit seid ihr berufen, eben auch euch für die Liebe zu entscheiden. Und der dritte Punkt ist eben die Hoffnung. Auch dazu muss ich mich in Freiheit entscheiden. Natürlich ist Hoffnung nicht etwas, was ich machen kann, aber ich kann es doch machen. Ich kann Hoffnung nicht in dem Sinn machen, indem ich jemand, dem es schlecht geht, die Hand tätschel und sage, es wird schon wieder werden. Das macht keine Hoffnung, es wird schon wieder werden. Weil manche Sachen werden nicht wieder werden. Wenn das Kind gestorben ist, wenn die Frau eine Fehlgeburt hatte, wenn der Mann gestorben ist oder die Beziehung zerbrochen ist, dann wird es nicht mehr werden. Derjenige kommt nicht zurück. Da brauche ich nicht sagen, es wird schon wieder werden. Aber es kann etwas anderes werden. Und das ist das, was Hoffnung macht. Und das haben wir jetzt an Ostern gefeiert. Jesus ist anders zurückgekommen als der Auferstandene, als er vorher bei den Jüngern war. Es war nicht mehr so wie vorher. Aber das ist das Entscheidende. Wer glaubt, dass es so sein muss wie vorher, der wird keine Hoffnung im Leben finden, der wird irgendwann verzweifeln. Wer sich aber entscheidet als Christ, ich mit der Botschaft, die ich von Jesus bekommen habe, kann neue Wege gehen, der kann Hoffnung finden und der kann letztlich auch Hoffnung schenken. Und das ist ja das Große, was wir tun sollen. Wenn ich schon nicht Glauben anderen Leuten schenken kann und wenn ich andere Leute schon nicht bekehren kann, dann kann ich ihnen vielleicht doch Hoffnung schenken. Und wir leben in einer Zeit, und da kommt mir vor, wo man sich ganz bewusst entschieden hat, keine Hoffnung zu schenken, sondern ganz genau das Gegenteil. Ich meine jetzt nicht die Kirche in erster Linie. Ich meine überhaupt die Welt. Es ist gerade im Gespräch zu jemandem gesagt, dann war endlich nach Tagen nichts im Heiligen Land. Keine Demonstration, keine Rakete aus Gaza und kein Attentat. Ostermontag das große Loch, sonst weltweit auch nichts passiert. Was machen die deutschen Nachrichten? Die ersten 5 Minuten um 8 Uhr am Ostermontag wiederholen sie alles, was in der letzten Woche vorher in Israel passiert ist. Muss man alles wieder aufkochen? Ja, kann ich denn am Ostermontag nicht über etwas anderes berichten? Ein paar schöne Bilder aus Rom oder Jerusalem zeigen, wo die Leute mit den Palmbuschen herumlaufen oder die Juden, die an der Klagemauer Pessach feiern in Frieden oder irgendetwas oder meinetwegen Naturaufnahmen, wenn ich schon nicht mit der Religion habe im Öffentlich-Rechtlichen. Aber dann muss ich ganz bewusst das Negative von der letzte Woche Donnerstag gab es Raketenbeschuss aus dem Libanon. Ja, wen interessiert das denn noch am Montag? Aber da muss ich negative Gefühle schüren. Und es wird über nichts Positives mehr berichtet. Wenn wir 10 Nachrichten hören, wenn eine positiv ist, dann war es das Sportergebnis vielleicht und die zweite vielleicht noch der Wetterbericht. Aber es ist so. Und das ist eine Katastrophe. Mir kommt vor, die ganze Welt hat sich entschieden, nicht mehr zu hoffen und zu verzweifeln. Und die, die noch das Beste rausmachen, wie unser Guardian in der Osternacht gepredigt hat, die entscheiden sich für den neuen Biedermeier. Die ganze Welt ist dumm, gemein und schlecht und deswegen ziehe ich mich in meine eigenen 4 Wände zurück und mache mir wenigstens da schön und baue mir da meine heile Welt und die lasse ich mir von niemand anderen kaputt machen. Als Christen sollen wir aber etwas anderes tun. Die Osterbotschaft ist, geht, verkündet, er lebt. Er lebt nicht mehr so wie vorher, aber er lebt in einer ganz anderen, neuen Form, die euch neue Kraft gibt. Und geht nicht irgendwo hin. Geht nach Galiläa. Geht in euren Alltag zurück. Sperrt euch jetzt nicht in das Obergemach ein und träumt von der Vergangenheit, vom letzten Abendmahl allein, wo er noch bei euch war. Nein, im Vertrauen, dass er bei euch ist, geht nach Galiläa in euren Alltag zurück und lebt wieder euer Leben. Mit einer neuen Ausrichtung, aber mit dieser Hoffnung. Und dazu muss ich mich entscheiden. Viele Leute, so viele sind dieses Jahr zur Osterbeichte gekommen, die gesagt haben, ich bin so depressiv, ich kann nicht mehr an das Gute glauben. Muss man nur fragen, wie oft schauen Sie denn am Tag Nachrichten? Es reicht, wenn Sie am Abend die Nachrichten schauen. Sie müssen nicht alle 10 Minuten ORF.at anschauen, ob wieder irgendetwas Neues passiert ist. Und wenn es passiert, dann kann ich es auch nicht ändern. Es liegt doch nicht in meinen Händen. Das Wenigste, was in den Nachrichten passiert, kann ich irgendwie beeinflussen. Also muss ich mich entscheiden, und jeder von uns, wenn ich ich sage, meine ich uns, müssen wir uns entscheiden. Ich will in meinem Leben Wege finden, wie ich positiv leben kann, ohne dass ich so naiv bin, mir die Welt schön zu reden. Aber es gibt Dinge, ich weiß noch, im Februar auch, also ganz aktuelle Sachen, die sind oft, Meine Mutter kann nicht mit Ihnen ins Heilige Land fahren. Warum nicht? Ja, wenn der Putin eine Atombombe wirft. Habe ich gesagt, dann ist sie in Jerusalem bestimmt sicherer als in Wien. Was tun Sie dann? Habe ich gesagt, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Was soll ich denn da sagen auf so eine Frage? Was machen wir dann? Aber wenn ich mir die ganze Zeit überlege, was passiert, wenn er macht, dann sitze ich mit meinen Jodtabletten zitternd am Tisch, die mir dann auch nicht helfen. Dann ist mein Leben aber kaputt. Darum muss ich leben und Hoffnung geben. Und dazu muss ich mich entscheiden, jeden Morgen neu. Ich muss aufstehen und ich muss hinausgehen in eine Welt, die nicht ideal ist. Sagen wir mal so, die nicht ideal ist. Aber die auch nicht ideal war und die es wahrscheinlich auch nie sein wird. Was hätten unsere Eltern und Großeltern denn machen sollen? Hätten die sich damals ins Bett legen sollen, bis Frieden ist? Die mussten doch auch mit ihren Kindern weiterspielen und Hoffnung geben und irgendwie versuchen, durch die Zeiten zu kommen. Oder die ganzen Menschen, die sonst auf der Welt leben. Ich werde oft gefragt, eben Heiliges Land ist für mich ganz konkret, wie können die Menschen denn mit so einer Situation leben, dass ständig irgendwie etwas ist? Ja, die müssen einmal damit leben. Weil sonst, Entschuldigung, kann ich mir irgendwann nur noch den Strick nehmen oder muss schon morgens eine halbe Packung Antidepressiva essen. Es geht nicht anders. Die müssen auch weiterleben. Und deren Lebensqualität ist nicht schlechter als die unsere. Man muss sich aber dafür entscheiden. Und bei uns ist diese Entscheidung eine Berufungsfrage. Zur Freiheit seid ihr berufen. Als Christ kann ich nur in Freiheit diesen Weg gehen. Alles, was erzwungen ist, auf den drei Ebenen, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, Glaube, Liebe, Hoffnung, funktioniert nicht. Freiheit bedeutet nicht, dass ich immer Hurra schreie. Freiheit bedeutet, dass ich für mich sage, ich will es so. Ich möchte es so. Und das ist die Entscheidung und die muss ich treffen. Sonst, wie gesagt, kann ich letztlich als Christ nicht wirklich leben. Ich kann ein Kulturchristentum praktizieren, wie es mittlerweile sehr viele tun, dass ich noch gewisse Traditionen pflege, weil die einfach schön sind. Die haben dann aber nichts mit wirklichem Glaubensleben zu tun. Ich kann ein gewisses, ja, dieses, was immer so, wo man sich immer so drauf beruft, so diffus, unsere abendländische Kultur und so weiter. Aber wie gesagt, ein Christbaum ist kein Christentum. Und ein Reinling und Osterfleisch zu Ostern ist auch noch keine Auferstehung, so schön wie das ist, ohne Zweifel, aber es braucht mehr. Und das geht aber auch nicht durch dieses Druckchristentum. Es ist genauso sinnlos wie Kulturchristentum. Wenn du nicht am Sonntag in die Kirche gehst, kommst du in die Hölle. Das funktioniert sowieso nicht mehr. Das funktioniert vielleicht noch in manchen Kreisen, aber das braucht man heute auch keinem erzählen. Also somit kann man die Leute auch nicht überzeugen. Aber wenn du dich in Freiheit entscheidest, dann bekommt dein Leben eine neue, eine andere Qualität. Dein Leben wird nicht leichter, weil vielen, die sich in Freiheit dafür entschieden haben, sind auch viele Schicksalsschläge widerfahren. Das bleibt einem nicht in Spaß. Aber es bekommt eben diese neue und diese andere Qualität. Und die verändert. Und darum passt dieses Zitat so gut, und damit möchte ich abschließen, zur Osterzeit, zu dem, was wir jetzt gerade gefeiert haben. Die Jünger und die Jüngerin Maria Magdalena, alle anderen konnten danach hinausgehen in die Welt. Vergessen wir nicht, die meisten sind als Märtyrer gestorben von den Aposteln, hatten es nicht leicht, aber sie hatten plötzlich nicht mehr diese Angst, dass sie die Türen und die Fenster verschlossen haben mussten. Sie konnten aufmachen und hinausgehen. Und wir kasteln uns immer mehr ein, auch als Kirche, und haben immer mehr Angst, die Türen und die Fenster aufzumachen und hinauszugehen. Und das müssen wir als Christen tun, und das ist Ostern. Auch wenn die Welt keine andere geworden ist nach Ostern, aber der österliche Mensch wird anders und der kann in diese Welt hinausgehen. Und darum nehmen wir diesen Aufruf des Paulus ernst, denn zur Freiheit seid ihr berufen. Und das wünsche ich uns wirklich aus ganzem Herzen.
Vielen Dank. Es war eine echte Lebensschulung für uns. Unsere Berufung als Christen heute zu leben, haben Sie selbst gesagt, ist nicht einfach. Ich habe ein Beispiel selber. Ich war Leiterin einer Schule und habe an einem Tag ausgerufen, einen Tag nur der positiven Nachrichten, damit wir den Kindern die Hoffnung fürs Leben geben. Und wir haben im Nachhinein, wie wir uns dann zusammengesetzt haben, festgestellt, dass man sich das ganz bewusst machen muss. Dieses positive Sehen und nicht nur sich von den negativen Teilen des Lebens überlagern zu lassen. Und ich glaube, das ist auch das, was wir immer wieder lernen müssen, das Positive zu sehen. Und Sie haben uns da ganz viel Mut dafür gemacht. Und dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Vielen Dank. Danke. Haben Sie noch Fragen? Bitte.
Weil das funktioniert. Weil Menschen, die Angst haben, sind beeinflussbar. Menschen, die Angst haben, sind kontrollierbar. Wie eben Sie gesagt haben, das ist früher oft in der sogenannten schwarzen Pädagogik gemacht worden. Wenn ich Kindern mit Strafe drohe, dann gehorchen sie und folgen sie. Wenn ich vor etwas Angst habe, dann brauche ich jemanden, der mich beschützt. Auch wenn ich vielleicht weiß, dass mich jemand gar nicht beschützen kann vor etwas, aber Menschen, die Angst haben, sind manipulierbar. Menschen, die keine Angst haben, natürlich hat man vor gewissen Dingen im Leben immer Angst, aber Menschen, die keine Angst haben, die leben eben frei und die lassen sich auch nicht alles vorschreiben. Die wissen, dass es sinnvoll ist, sich an gewisse Vorschriften zu halten, eben nicht bei Rot über die Ampel zu fahren, aber die wissen sehr wohl, was sie im Leben tun können oder nicht. Je länger ich Menschen beeinflusse und ihnen Angst mache, desto manipulierbarer werden sie. Und je totalitärer ein Regime ist und je mehr ein Regime eine Bevölkerung abschottet oder auch eine religiöse Gruppe, eine Sekte oder sonst etwas, desto mehr werden eben die Menschen innerhalb dieser Gruppe kontrollierbar, weil mir wird das Denken abgenommen. Und Leute, die selber nicht denken, die kann ich halt beeinflussen. Und darum ist es ein Bestreben, ich würde jetzt nicht sagen, dass es von allen so ist, aber ein Bestreben von vielen Mächtigen, den Menschen Angst zu machen. Leider war das ja auch in der Kirche so. Darum habe ich ja zum Schluss gesagt, heute mit der Hölle drohen, das funktioniert nicht mehr unbedingt. Aber das hat lange gut funktioniert. Wenn ich schon nicht die Watschen vom Religionslehrer gefürchtet habe, aber das Höllenfeuer habe ich dann vielleicht doch gefürchtet. Ja? Und darum ist es eben, Angst ist das beste Mittel, um Menschen zu manipulieren. Das funktioniert, das hat zu allen Zeiten funktioniert und das funktioniert auch heute. Das sehen wir ja jetzt ganz unabhängig, ich will für gar keine Seite Partei nehmen. Die Araber, in Anführungsstrichen, ganz viele sagen, die Juden wollen uns das Land wegnehmen. Die Israelis sagen, die israelischen Juden sagen, die Araber wollen uns ins Meer treiben. Die wollen uns alle umbringen. Der Putin sagt, wir müssen uns vor den Nazis im Westen und vor der dekadenten, degradierten westlichen Kultur schützen. Darum führen wir einen Krieg gegen die Ukraine, was natürlich total verrückt ist. Ja, aber so hat jeder, spielt damit mit der Angst, ja, dass ich von vielen Dingen auch nicht begeistert bin, ist mir schon, das ist völlig klar. Aber ich weiß noch, letztes Jahr hatten wir Besuch von Mitbrüdern meines Ordens aus Ungarn und das einzige Thema, was sie hatten, ihr in Österreich seid gefährdet, wegen der Gender-Ideologie und wegen der Conchita Wurst. Also die Conchita Wurst, die bedroht mich jetzt überhaupt nicht und ich gender dann, wann ich will und wann ich nicht will und das lasse ich mir auch von keinem vorschreiben. Also, aber da wirkt die Regierung so, wisst ihr schon, unsere eigenen Mitbrüder, die zum Teil schon oft bei uns zu Besuch waren, glauben, und das ist deren größte Sorge in Europa, ja, als ob wir keine anderen Sorgen hätten, ja. Aber das sieht man, jeder versucht, mit Sachen Angst zu machen. Und das funktioniert einfach. Aber Angst ist eben genau das Gegenteil von Freiheit. Ja, natürlich, das ist schon klar. Aber wenn ich mich entscheide, dass ich jetzt nicht nur vom Tod und vom was weiß ich nicht reden möchte, dann gebe ich auch schon Hoffnung weiter. Ich muss nicht Hoffnung direkt weitergeben. Ich muss nicht Hoffnung weitergeben, indem ich eine riesen Botschaft vermittle. Wenn ich mich schon entscheide, nicht ständig vom Negativen zu reden, dann ziehe ich andere schon nicht herunter und gebe schon unbewusst Hoffnung weiter. Da fängt das schon an. Und das ist eine Entscheidung. Ich kann mich entscheiden, ich will nicht ständig davon. Darum sage ich oft, man muss auch manchmal am Arbeitsplatz, wenn da immer so destruktive Diskussionen sind, einmal, stopp, können wir nicht einmal in der Pause von etwas anderem reden? Weil auch, ich muss ja nicht die ganze Zeit sagen, die Welt ist schön und Jesus liebt uns alle und die Blümlein und schaut da mal, der tolle blaue Himmel, na und heute freuen wir uns. Nein, aber wenn ich allein schon sage, wir reden jetzt einmal nicht, weil wir haben eh schon alle die Nachrichten heute gehört, wir müssen die jetzt nicht noch dreimal in der Kaffeepause wiederholen, ja, dann habe ich schon ein Stück Hoffnung unbewusst weitergegeben, weil ich nicht zusätzlich Negatives unter die Leute streue. Ich muss auch nicht über einen Kollegen, der eh allen auf die Nerven geht, oder eine Kollegin, jetzt gender ich einmal, jetzt bin ich einmal ganz korrekt, muss ich nicht noch zusätzlich das erzählen, wenn wir uns eh alle einig sind, mit dem kommen wir nicht zurecht oder mit der kommen wir nicht zurecht, ja, dann brauche ich aber das doch nicht ständig noch sagen. Oder bei einem Mitbruder im Kloster oder so. Wenn wir wissen, die Person ist schwierig. Ja, wir wissen es. Aber wenn wir dann jeden Abend, wenn wir zusammen im Gemeinschaftsraum sitzen, das wiederholen, das sind die sogenannten Nikodemus-Sumpfgespräche, wo man sich gegenseitig herunterzieht. Das muss ich nicht tun. Und da kann ich mich entscheiden. Und das ist seine Willenssache. Und wenn ich das nicht mache, dann wird schon viel weniger negative Stimmung verbreitet, weil dann schaue ich in der Zeit einen schönen Film oder rede über etwas anderes. Aber im, und das ist das, und das ist, darum habe ich das auch betont, ich muss den Leuten ja nicht vorlügen, dass die Welt schön ist. Aber ich muss ihnen auch nicht tausendmal jede Einzelheit unter die Nase reiben. Und noch einmal, noch einmal, noch einmal, noch einmal, ich kenne das, jetzt haben wir schon die Nachrichten im ORF geschaut, dann bei Servus TV, dann im Bayerischen, sollen wir die Deutschen auch noch schauen? Nein, wir haben schon dreimal gehört. Die werden uns nichts Neues mehr sagen. Ja, darum, also, das ist, da muss man auch einfach dann einmal eine Grenze setzen oder, wenn das nicht geht, sich dann auch selber ausklinken. Und dann noch einmal sagen, okay, wenn wir gar keine anderen Themen haben, dann gehe ich lieber und lese ein gutes Buch oder höre schöne Musik. Auch um sich selber zu schützen, auch das ist die Freiheit. Weil ich muss mich auch selber manchmal schützen.
Ja. Dazu habe ich das, glaube ich, verstanden, dass wenn in schwierigen Situationen, dass man einfach nur Stopp sagt. Und hier, meinen Sie, würde eine Hoffnung aufsteigen?
Also ich glaube, wenn man, ich glaube, es fängt schon an, eben wenn ich andere Leute oder wenn man sich gegenseitig nicht immer weiter hinunterzieht. Das ist schon einmal der Beginn, weil da hört schon einmal die Schwelle auf. Ja, das ist wie, okay, wenn der Eimer fast zum Überlaufen voll ist, dann ist er fast zum Überlaufen voll. Aber wenn ich da nichts mehr hineingieße, dann läuft er nicht über. Aber wenn ich noch etwas hineinschütte, dann geht's über. Und so ist es irgendwann auch mit unserer Seele und mit unserem Herzen. Es ist etwas da, das kann ich auch nicht rausnehmen. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel jemand habe in der Familie, der schwer krank ist, das mache ich ja nicht weg. Ja? Und dass ich jetzt mich darüber austausche und auch mit jemandem rede, ist ja etwas ganz Wichtiges. Ja? Und wenn ich jetzt, was weiß ich, meinem besten Freund oder meiner besten Freundin sage, du, der oder diejenige in meinem Bekanntenkreis, da haben sie jetzt einen Krebs festgestellt oder was weiß ich nicht alles. Dann geht das aber oft so, ja, und ich habe gehört, die hat auch Krebs. Und bei dem ist es schon im Endstadium. Und anstatt, dass man einmal sagt, weil das tut mir leid, dass du jetzt diese schlechte Nachricht bekommen hast und dann vielleicht auch noch nachfragt, und kann man da eine Therapie machen oder so. Aber da muss ich doch nicht noch alle anderen Krebsfälle in meiner Nachbarschaft auch noch auflisten. Ja, aber das läuft oft wirklich so, dieser Mechanismus, ja, man beginnt mit einer negativen Nachricht und statt, dass man die dann einmal auch einfach stehen lässt oder eben auf diese Nachricht eingeht, konnte man, ja, aber ich habe auch gehört und das und das und das und das. Ja? Und dann wird das immer noch negativer und noch drückender und da muss ich schon in meiner Freiheit die Grundsatzentscheidung treffen, na, ich will eine andere Botschaft verbreiten. Ja? Ja. Ja. Nein, es ist ein Mensch, der Respekt und Achtung verdient. Ja. Aber ich muss nicht alle Menschen um den Hals fallen. Das wäre ja auch gar nicht ehrlich. Ja. Ich muss nicht mit den Menschen streiten, aber ich muss nicht den Menschen vorheucheln, allen, dass ich sie gern habe. Ich sag das so, wenn zu uns kommen natürlich, das muss ich als Priester und Ordensmann ganz offen sagen, zu uns kommen natürlich ganz viele Leute in die Kirche, auch zu Beichtgesprächen. Bei mir sind bei den Wallfahrtsgruppen oft 50 Leute. Ja? Ich bemühe mich, außer einer vergreift sich mir gegenüber im Ton, da kann ich dann schon einmal etwas sagen. Ich bemühe mich, zu allen wirklich nett und höflich zu sein und auf deren Fragen einzugehen, auf deren Bedürfnisse einzugehen. Aber ich muss mich nicht nach dem Abendessen im Hotel noch mit jedem auf ein Glas Wein zusammensetzen. Ja, aber das tun die Leute ja unter sich auch nicht. Ja, darum darf man auch einfach einmal sagen, es gibt Menschen, die sind mir sympathischer oder die sind mir weniger sympathisch. Es hat auch mit Sympathie oft oder dass man etwas gegen einen Menschen hat, gar nichts zu tun. Manchmal will man ja auch einfach nur mal seine Ruhe haben oder so. Und man darf sich und man muss sich auch abgrenzen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, erst einmal in ganz vielen Berufen, in allen sozialen Berufen zum Beispiel, egal ob Lehrer, Erzieher, ob Arzt, ob Seelsorgerin, Seelsorger, Sozialarbeiterin, ganz egal wo, überall wo ich mit Menschen zusammenkomme, muss ich mich ein Stück abgrenzen, weil ich kann nicht für alle gleich da sein, auch in meiner Freizeit, über die Arbeit hinaus. Und auch im Privaten ist das so, wie gesagt, im Haus, man sollte sich jetzt bemühen, dass man im Stiegenhaus zu jedem Grüß Gott sagt, aber ich muss nicht mit jedem Nachbar oder jeder Nachbarin Kaffee trinken oder so. Ja? Und das ist eben, darum sage ich, das ist auch nicht das Gebot der Liebe. Es hat einer sehr schön, ist mir eigentlich nie bewusst geworden, wir reden von Brüder und Schwestern im Glauben. Und wir romantisieren das immer so. Haben wir denn alle zu unseren Brüdern und Schwestern, unseren Leiblichen, die besten Beziehungen? Nein. Manchmal, im Idealfall versteht man sich gut, aber oft einmal ist zwischen Geschwistern sogar ein gewisser Konkurrenzkampf und Geschwister sind nicht immer die besten Freunde. Darum hat man normalerweise Freunde und gute, hat man normalerweise Geschwister und gute Freunde, weil der eigene Bruder oder die eigene Schwester ist nicht immer der beliebteste Spielkamerad, den man hatte in der Kindheit. Das kann sich auch ändern. Aber wir reden in der Kirche von Brüdern und Schwestern und glauben, wir müssen uns alle deswegen um den Hals fallen. Ich habe den Vorteil, meine Schwester und ich verstehen uns blendend heute, aber wir sind 10 Jahre auseinander, als wir Kinder waren, hatten wir so gut wie gar keine Beziehung, weil der Altersunterschied einfach viel zu groß war. Jetzt verstehen wir uns super und es hat sich entwickelt, aber deswegen habe ich meine Schwester trotzdem immer geliebt, aber ich hatte keine Beziehung zu ihr, weil als ich nach Österreich gezogen bin, da war die erst 8 Jahre alt und ich bin als 16-Jähriger noch nicht mit meiner 6-jährigen Schwester spielen gegangen. Ja, aber das war ja nicht, weil ich die nicht gemocht habe oder so, sondern weil einfach die Beziehung unterschiedlich war. Und dies ist etwas vollkommen Normales. Bei meinem Vater war es der große Unterschied. Der hat einen Bruder, der ist 17 Jahre älter, die waren die dicksten Freunde. Ihr Leben lang. Das ist ganz verschieden. Also, und darum sage ich dieses Geschwister, das ist eigentlich ein Begriff, der das gut beschreibt, weil das ist noch was anderes als Freunde. Wir sind in einem Verhältnis, aber das kann gefühlsmäßig sehr unterschiedlich sein.